Wir kamen beim letzten Mal bis Hebräer 10, 22. Ich möchte anhand der Studienhilfe noch einmal Hebräer 10, 19 bis 22 durchgehen, dann machen wir weiter. Anstatt aus dem Griechischen zu lesen, verwende ich nun eine Standardübersetzung. Hebräer 10, 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, das ist das Allerheiligste, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist eine sehr, sehr wichtige Passage. Als ich darüber nachdachte, auf welche Art und Weise wir uns beim letzten Mal damit befassten, hatte ich den Eindruck, dass der Herr mich darauf verwies, dass seinem Volk dieses totale Vertrauen, diese volle Gewissheit des Zugangs zu Gott oft am meisten fehlt. Und ich neige zu der Anschauung, dass viele Christen kein wirkliches Vertrauen auf ihr Zugangsrecht zu Gott haben und kein Vertrauen auf die Basis, auf der sie Zugang haben. Und wenn du diese Zuversicht nicht hast, wirst du in jedem Bereich deines Lebens als Christ gehandicapt sein. Diese konkrete Passage ist vielleicht eine der nachdrücklichsten und eindringlichsten in der ganzen Schrift über das Recht auf Zugang zu Gott, das wir haben. Deshalb möchte ich die Passage noch einmal wiederholen, damit sie sich eurem Denken und eurem Herzen ganz fest einprägt. Wenn ich mir den Leib Christi im Großen und Ganzen so ansehe, dann denke ich, dass die überwältigende Mehrheit der Christen diese Freimütigkeit, dieses Vertrauen nicht hat. Und das behindert sie, wie gesagt, in jedem Bereich ihres Lebens. Werfen wir nun einen Blick in die Studienhilfe. Dort heißt es auf Seite 13, dreifache Ermutigung zum direkten Zugang zu Gott. Nummer 1, Freimütigkeit, frei zum Ausdruck gebracht durch das Blut Jesu. Wir sprachen bereits über dieses Wort Freimütigkeit. Es ist im Grunde ein politischer Begriff. Er bedeutet im weltlichen Sprachgebrauch Redefreiheit. Deshalb ist es ein Vertrauen, eine Zuversicht, die man zum Ausdruck bringen muss. Es reicht nicht, es nur zu fühlen oder zu denken oder zu glauben. Man muss es ausdrücken und formulieren. Und dieses Vertrauen, diese Freimütigkeit liegt im Blut Jesu. Was tust du, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und gerade nichts Außergewöhnliches geschieht? Oder wenn du beim Arzt im Wartezimmer sitzt? Womit beschäftigst du dich da? Ich würde vorschlagen, dass das ein hervorragender Zeitpunkt ist, dein Vertrauen auf das Blut Jesu zum Ausdruck zu bringen. Wenn du im Auto sitzt und allein bist, kannst du das laut aussprechen. Wenn du es im Wartezimmer des Arztes laut aussprichst, wird dieser sich mehr um dich kümmern, als dir lieb ist. Aber wisst ihr, viele von uns sind sich oft irgendeiner Art von Düsternis oder Entmutigung oder Bedrückung bewusst. Doch wenn du ständig und immer wieder dein Vertrauen auf das Blut Jesu zum Ausdruck bringst, bereitest du dem Teufel viel mehr Schwierigkeiten, als er dir Schwierigkeiten bereiten kann. Er wird jemand anderen finden, an dessen Fersen er sich heften kann. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen komischen kleinen Vorfall und ich denke, ich erwähnte schon einmal, dass ich vor vielen Jahren Pastor in London war. Zu jener Zeit hatten wir in unserer Gemeinde in London zwei russische Jüdinnen, die aus Israel gekommen und mit uns nach London gegangen waren. Sie kamen in Russland aus einem Hintergrund des Materialismus und Atheismus zum Herrn und damals war es so, dass sie eines Abends kurz davor standen, Selbstmord zu begehen. Ein Baptistenpastor wurde auf übernatürliche Weise zu ihrem Haus geführt, er klopfte an der Tür und fragte sie, was sie gerade täten. Sie waren so schockiert, weil sie sich gerade darauf vorbereiteten, sich das Leben zu nehmen. Sie baten ihn herein und er erzählte ihnen die ganze Nacht von Jesus. Am Morgen hatten sie Jesus, ihren Heiland und Messias gefunden. Später gingen sie dann nach Israel, eine sehr dramatische Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann. Als wir dann Israel verließen, kamen sie etwas später nach. T. Theoretisch waren sie Baptisten, aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass russische Baptisten pfingstlerischer sind als britische Pfingstler. Sie hielten sich in keinerlei Hinsicht zurück. Eines Abends besuchten sie meine erste Frau Lydia und mich. Wir saßen im Wohnzimmer und beteten miteinander den Herrn an. Die beiden waren wirklich sehr laut. Und siehe, eine Frau aus der Gemeinde klopfte an der Tür und brachte mich in eine sehr peinliche Situation. Sie hatte ihren Mann an der Hand und sagte, das ist mein Mann. Er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und er hat Dämonen. Nun, ich glaubte an die Existenz von Dämonen. Seit ich der Bibel glaube, glaube ich auch, dass es Dämonen gibt, aber ich hielt sie mir lieber auf Distanz. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, was man gegen sie unternehmen müsste. Aber ich konnte den Mann ja nicht wieder nach Hause schicken. Also sagte ich, kommen Sie rein, wir beten gerade. Er ging etwas zögernd mit, ich denke, er war damals nicht mit ganzem Herzen dabei. Die beiden russischen Frauen fingen wirklich an, Krach zu machen. Ich meine, sie priesen den Herrn und klatschten in die Hände, und damals war das noch nicht so normal wie heute. Nach einiger Zeit kam der Mann zu mir, nahm mich beiseite und sagte, ich gehe jetzt, hier ist es mir zu laut. Ich hatte keine Ahnung, was ich entgegnen sollte, aber ich gab ihm eine inspirierte Antwort, und bis auf den heutigen Tag würde mir auch nichts Besseres einfallen. Ich sagte, ich sage Ihnen eins, der Teufel ist es, der den Lärm nicht mag. Und er mag ihn nicht, weil wir Jesus preisen. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt gehen, wird der Teufel mit Ihnen gehen. Wenn Sie bleiben, wird der Teufel ohne Sie gehen. Er sagte, ich bleibe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber wir machten einfach weiter im Gebet und Lobpreis. Nach einer Weile kam er zu mir, zog mich beiseite und sagte, es ist gegangen. Ich habe gespürt, wie es durch meinen Rachen hinausging. Das war für mich eine sehr lehrreiche Lektion darüber, wer es hasst, Lobpreis zu hören. Es ist der Teufel. Und wenn du diese Freimütigkeit behältst, dieses Bekenntnis, diese Redefreiheit kontinuierlich festhältst, dann wirst du den Teufel viel mehr in Verlegenheit bringen, als er dich jemals in Verlegenheit bringen kann. Und dann wird er sich jemand suchen, an dessen Fersen er sich heften kann, der diese Lektion noch nicht gelernt hat. Das dürfen wir also nicht vergessen. Freimütigkeit, frei zum Ausdruck gebracht, durch das Blut Jesu. Solange wir ehrfürchtig bleiben und nicht selbstgerecht werden, können wir nie zu viel über das Blut Jesu reden. Machen wir weiter in unserer Studienhilfe. Nummer 2. Ein neuer und lebendiger Weg durch den Vorhang, der durchbohrte Leib Jesu. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass im Alten Bund nur ein einziger Mann, nur einmal im Jahr durch diesen Vorhang ging. Hier sehen wir den Vorhang offen. Wir können jederzeit in die unmittelbare Gegenwart des allmächtigen Gottes hineingehen. Dann haben wir einen großen Priester, Jesus, der hinter dem Vorhang auf uns wartet, um uns willkommen zu heißen und unsere Nöte und Anliegen vor dem Vater zu bringen. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, was hier in der Studienhilfe steht. Jede Ermutigung konzentriert sich auf Jesus. Alle drei genannten Faktoren konzentrieren sich auf Jesus. Der Lieblingstrick des Teufels sieht so aus, dass er versucht, dass du dich auf dich selbst konzentrierst, auf deine Probleme, dein Versagen, deine Sünde. Und in dem Augenblick, in dem du deine Augen von Jesus abwendest, verlierst du deine Zuversicht und deine Freimütigkeit. Wenn der Teufel dich in eine Diskussion darüber verwickeln kann, was du falsch gemacht hast und wo du schwach bist, und wenn du dich auf dieser Grundlage verteidigst, hat er dich besiegt. Du musst deinen Blick von dir selbst abwenden, sowohl von deinen Erfolgen als auch von deinem Versagen. Was den Zugang in die Gegenwart Gottes betrifft, ist beides irrelevant. Nicht einmal unser größter Erfolg qualifiziert uns für den Zugang in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Nichts qualifiziert uns, außer den drei hier in der Studienhilfe genannten Gründen. Gehen wir nun etwas weiter in unserer Studienhilfe auf Seite 13. Hier finden wir vier Bedingungen, die jemand, der sich Gott nähert und ihn anbeten will, erfüllen muss. Ich beziehe mich dabei auf Andrew Murrays Buch »The Holiest of All«. Ein 500-Seiten-Buch in englischer Sprache, das ihr gerne lesen könnt. Es ist eine Vers-für-Vers-Auslegung des Hebräerbriefs. Ich hätte es euch schon vor längerer Zeit empfehlen sollen, es ist ein wirklich außergewöhnliches Buch. Einmal verkauften wir über unseren Rundbrief dieses Buch. Es kostete damals, wenn ich mich recht erinnere, $8 und das war eine Menge Geld. Wir verkauften damals 400 oder 500 Exemplare. Nichts beeindruckt mich mehr als die Tatsache, dass in den Herzen des Volkes Gottes ein so großer Hunger nach fester Speise besteht. Hier nun die vier Bedingungen. Erstens, ein wahrhaftiges Herz. Das heißt, wir dürfen nicht wieder in religiöse Verhaltensweisen zurückfallen und versuchen, Gott zu beeindrucken und Dinge sagen, die sich, wie wir meinen, gut anhören und für die Gott uns mögen wird. Wir müssen vielmehr sehr, sehr ehrlich sein. Die meisten Gebete in der Bibel, die wirklich etwas erreicht haben, waren sehr, sehr ehrliche Gebete und sie waren auch nicht in hochtrabende Worte gekleidet. Zweitens, volle Gewissheit des Glaubens. Ich glaube, dass die Wahrheiten, die ich euch hier vor Augen führe, euch diese volle Gewissheit geben können. Keine Fragen, keine Zweifel, keine Vorbehalte. Drittens, das Herz besprengt vom bösen Gewissen durch das Blut Jesu. Ich bin beim letzten Mal nicht darauf eingegangen, obwohl es recht wichtig ist, dass hier das Wort besprengt eigentlich gereinigt heißt. Lesen wir noch einmal Hebräer 10, 22, wo es heißt, die Herzen besprengt vom bösen Gewissen. Hier wird ganz speziell jenes Wort verwendet, das bei der zeremoniellen Versprengung des Bluts des Opfertiers verwendet wird. Wenn ihr also nicht die Formulierung besprengt nehmt, trefft ihr den Kern des Ganzen nicht. Ich möchte euch auf drei Stellen hinweisen, in denen diese Formulierung verwendet wird. Hebräer 9, 19. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Hier wird Besprengung erneut mit dem Blut des Opfers assoziiert, wie in dem Vers, die Herzen besprengt vom bösen Gewissen. Dann noch Hebräer 12, 22, eine meiner Lieblingsstellen. Hier geht es darum, was am Berg Zion liegt, wenn wir im Glauben dorthin kommen. Ich lese, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, und dann werden die Einzelheiten aufgezählt, und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Die Formulierung, das Blut der Besprengung, entspricht dem griechischen Urtext. Wieder derselbe Gedanke. Es ist das Blut des Opfers, das im Rahmen einer Zeremonie Anwendung findet. Dann wäre es noch gut, wenn wir uns kurz nochmal 1. Petrus 1, 2 ansehen würden. Dort heißt es, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Dasselbe Wort, derselbe Grundgedanke. Es ist das Blut, das versprengt wird. Sehen wir uns anhand des eben zitierten Verses kurz die Reihenfolge der Abläufe an, die uns zum Blut bringen. Schaut euch den zweiten Vers an. Als erstes steht hier die Erwählung durch Gott. Diese beruht auf seiner Vorkenntnis. Dann folgt das heiligende Werk des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber der Heilige Geist beginnt schon damit, dich zu heiligen, noch bevor du gläubig geworden bist. Ist dir das bewusst? Viele von uns können heute rückblickend sagen, das war der Heilige Geist, obwohl ich persönlich nicht wusste, wer er war und nicht verstand, was da mit mir geschah. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber mir fällt es in diesem Zusammenhang immer ein. Im September 1940 wurde ich in die britische Armee eingezogen. Als ich in die Armee kam, hatte ich meine Bibel dabei. Ich wollte sie studieren und herausfinden, wo sie Recht und wo sie Unrecht hatte und was ich darüber dachte. Ich war ziemlich auffällig, weil ich jeden Abend darin las und ich war sehr bald sehr bekannt dafür, aber ich war alles andere als ein gläubiger Christ. Eines Tages hielt einer der Padres, der Kaplan, einen Pfingstgottesdienst ab. Er wollte, dass die Lesung ganz besonders gut vorgetragen wird und suchte sich mit seiner charakteristischen Auffassungsgabe mich als denjenigen aus, der die Lesung halten sollte. Ich wusste, dass er eine gute Wahl getroffen hatte. Ich dachte, ich werde denen allen mal zeigen, wie man diese Lesung halten muss. Der Text stand in Apostelgeschichte 2, Vers 21 oder so. Was wusste ich von Apostelgeschichte 2? Nichts. Aber ich beschäftigte mich mit dieser Passage. Ich las sie durch. Ich markierte mir die Stellen, wo man Atem holt und die Stellen, die man besonders betont. Ich dachte mir, das werde für die Zuhörer ein echter Leckerbissen. Wie ihr seht, war ich damals ein ausgesprochen bescheidener Mensch. Als ich aufstand, um die Lesung zu halten, geschah etwas wirklich Außergewöhnliches. Mein Atmungssystem wurde von jemand anderem übernommen und ich begann nach Luft zu schnappen und ich konnte immer nur etwa drei Worte lesen und musste gleich wieder tief nach Luft schnappen. Ich habe nie in meinem Leben etwas weniger eindrucksvoll vorgelesen als das. Das war im Mai. Ende Juli begegnete ich dem Herrn. Doch schon zwei Monate bevor ich ihn kannte, war der Heilige Geist bereits auf übernatürliche Weise am Wirken, sogar in meinem Körper. Das ist nur eines von vielen Beispielen, wie dich der Heilige Geist heiligt. Er zieht dich aus der Welt heraus und beginnt, dich für die Absichten Gottes abzusondern. Das ist die Bedeutung von Heiligen. Damals widerfuhr mir noch etwas anderes. Ich war zu jener Zeit ein leidenschaftlicher Tänzer. Ihr würdet das kaum glauben, wenn ihr mich heute seht, oder vielleicht doch. Jemand sagte mal, ich habe nicht mit dem Trinken aufgehört, sondern nur die Marke gewechselt. So könnte ich sagen, ich habe nicht mit dem Tanzen aufgehört, sondern nur den Tanzboden gewechselt. Aber es gab eine relativ lange Zeit, in der ich in die Gemeinde ging, ohne zu tanzen, und dann stellte ich fest, dass es in Ordnung ist, in der Gemeinde zu tanzen, und ich fing wieder damit an. Früher war ich also ein leidenschaftlicher Tänzer und immer wenn ich zum Tanzen ging, blieb ich bis zum letzten Tanz. Das gefiel mir. Dann wurde ich auf einmal sehr schnell müde. Ich ging schon etwa gegen 22:30 Uhr ins Bett. Ich war erst 24 Jahre alt und ich dachte mir, was denn mit mir los sei. Ich fragte mich, ob ich schon vorzeitig altere. Was war nur mit mir los? Nun, das war das heiligende Werk des Heiligen Geistes. Er machte mich schlicht und ergreifend unfähig, diese Art von Atmosphäre noch länger zu genießen. Gehen wir zurück zu 1. Petrus 1, 2. Ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Gott kennt dich im Voraus und er erwählt dich auf der Grundlage dessen, dass er dich kennt. Und dann lässt er den Heiligen Geist auf dich los, wenn man so sagen kann. Jemand bezeichnete den Heiligen Geist einmal als den Spürhund des Himmels, der sich an deine Fersen heftet, zu dir spricht und dich mit Dingen unzufrieden macht, die dich früher immer zufrieden gemacht hatten. Gott setzt den Heiligen Geist frei. Er heiligt dich, er zieht dich, er lockt dich. Gott sagt in Hosea 2 über Israel, ich werde sie ziehen und locken und in die Wüste führen, ins Tal Achor, das Tal der Schwierigkeiten. Manchmal lockt uns der Heilige Geist ins Tal der Schwierigkeiten. Das ist euch sicher noch nie widerfahren, oder? Wenn du dich dann im Tal der Schwierigkeiten befindest und dir denkst, wer bin ich da bloß hineingekommen? Was ist in meinem Leben bloß falsch gelaufen? Dann öffnet er eine Tür und gibt Hoffnung. Das wäre der Punkt Heiligung. Dann der Punkt Gehorsam. Er bringt uns zum Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Das ist sehr wichtig. Der Heilige Geist ist es, der uns in die Lage versetzt, dem Herrn zu gehorchen. Der Herr sagt in Hesekiel 36 über Israel, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ohne den Heiligen Geist kann niemand Gott gehorchen. Wenn du dann Jesus gehorchst, ist die Blutbesprengung der Höhepunkt. Vergesst eines nie. Das Blut wird nie auf den Ungehorsamen versprengt. Wenn wir nicht gehorsam sind, verwirken wir das Recht auf Zugang zur Blutbesprengung. All das ist nur der Kommentar zu Hebräer 10, 22. Dann kommt die vierte Bedingung, die jemand, der sich Gott nähert und ihn anbeten will, erfüllen muss. Viertens, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. ich halte es für sehr wichtig, dass wir verstehen, dass die Wassertaufe ein heiligendes Werk Gottes ist. Jahrelang sagten gute Leute wie die Baptisten gerne, nun du bekehrst dich und dann solltest du dich taufen lassen, so als wäre die Taufe ein kleines Anhängsel an die Errettung. Doch das ist keine wirklich biblische Lehre. Ich glaube absolut daran, dass man errettet werden muss. Ich glaube auch an die Wassertaufe, aber es gibt keinen einzigen Menschen in der Apostelgeschichte, der jemals die Errettung für sich in Anspruch genommen hätte, ohne sich taufen zu lassen. Es ist absolut unbiblisch, die beiden voneinander zu trennen. Gott hat es nie so verfügt. Er sagte vielmehr, wer glaubt und getauft wird, soll errettet werden. Er sagte nicht, wer glaubt und errettet ist, soll getauft werden. Doch so wird es in vielen Teilen des Leibes Christi dargestellt. Ich möchte damit niemanden kritisieren, sondern lediglich darauf hinweisen, dass Taufe viel, viel mehr ist als das, was die meisten Baptisten oder Pfingstler oder wer auch immer je herausgeholt haben. Ich lehrte einmal in Neuseeland über die Taufe, das ist schon viele Jahre her. Es waren viele Menschen anwesend, die noch keine Wassertaufe hinter sich hatten. Wir beschlossen, einen Taufgottesdienst abzuhalten. Es kamen viele Baptisten, die sehen wollten, wie diese Leute getauft werden und die selbst schon getauft waren. Weil die Leute durch die Lehre schon in diese Richtung vorbereitet worden waren, erhofften sie sich Großes von ihrer Wassertaufe. Und ich sage euch eins, sie bekamen noch mehr, als sie sich erhofft hatten. Die Herrlichkeit des Herrn kam auf alle herab und die Menschen konnten sich wegen der Gegenwart Gottes nicht mehr auf den Beinen halten. Und die Baptisten, die dabei waren, sagten, wir wünschten, es wäre bei uns genauso. Wir wussten gar nicht, was da für uns alles drinsteckt. Ich möchte damit eines sagen, unterschätzt die Wassertaufe nicht. Wenn ich mich nicht irre, und ich sage dazu nur, was kann ich dafür, dass ich recht habe, wenn ich mich nicht irre, wenn ich sage, dass hier mit dem vierten Punkt die Wassertaufe gemeint ist, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass sie in Hebräer 10, 22 gleich nach der Blutbesprengung Christi genannt wird. Es wird ihr ein enorm hoher Rang eingeräumt. Ich denke, in gewisser Hinsicht würden wir uns viel leichter tun zu glauben, dass Gott heilt und befreit, wenn wir verstehen würden, dass unser Körper durch das Wasser der Taufe geheiligt worden ist. Indem wir durch das Wasser der Taufe gehen, wird unser Körper aus dem Reich Satans herausgeholt und in das Reich Gottes hineinversetzt. Im Neuen Testament gibt es zwei wunderschöne Bilder für die Wassertaufe. Das eine ist die Arche Noah in 1. Petrus 3. Dort heißt es, das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Denkt darüber nach, was die Arche bedeutete. Ich sagte bereits im Rahmen dieser Lehrserie, dass es in der englischen Bibel, im englischen Sprachgebrauch, zwei Archen gibt, eine große und eine kleine, die Arche Noah und die Bundeslade. Sie beide symbolisieren Christus. Die große Arche repräsentiert dich in Christus. Das bezieht sich auf die Arche Noah. Die kleine Arche repräsentiert Christus in dir. Das bezieht sich auf die Bundeslade. Als sie also in die Arche hineingingen, gingen sie in Christus hinein. Und in Christus, der Arche, gingen sie durch das Wasser. Und sie kamen in einer völlig neuen Welt wieder heraus. Es war etwas gegen die Sünde unternommen worden. Sie war gerichtet und weggetan worden. Sie hatten die Chance, ein völlig neues Leben zu beginnen. Genau das ist die Wassertaufe. Ich denke, dass viele Menschen gar nicht die Empfindung haben, das alte Leben sei von ihnen losgelöst worden. Vielleicht liegt das daran, dass sie sich nie haben im Wasser taufen lassen oder dass sie nie gründlich darin unterwiesen worden sind, was die Wassertaufe eigentlich ist. Das zweite Bild für die Wassertaufe ist natürlich der Auszug Israels aus Ägypten. In 1. Korinther 10 heißt es, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. In der Wolke. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, sie tauchten in die Wolke ein, die von oben auf sie herabkam. Sie alle gingen durch die Wolke. Dann tauchten sie ins Wasser des Meeres ein. Sie gingen durch das Meer. Sie kamen auf der anderen Seite wieder heraus zu einem völlig neuen Leben, zu einer ganz neuen Bestimmung, einem neuen Herrscher, neuen Gesetzen. Alles war neu. Und alle Armeen Ägyptens, die ihnen nachjagten, wurden von ihnen abgeschnitten. nicht durch das Blut des Lammes, sondern durch das Wasser der Taufe. Dafür verlange ich, wie ich oft sage, nichts extra. Wir machen nun weiter mit Vers 23, einem sehr wichtigen Vers. Hebräer 10, 23 ist die siebte Lasst uns Bibelstelle. Schlagt nach in eurer ersten Studienhilfe. Gleich am Anfang haben wir die 12 Lasst uns Bibelstellen aufgelistet. Diese kollektiven Entscheidungen, die das Volk Gottes zu treffen hat, sind charakteristisch für den Hebräerbrief. Lasst uns verweist nicht auf eine individuelle, sondern auf eine kollektive Entscheidung. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Gehen wir kurz zurück zu Vers 21, der ja Teil dieser ganzen Passage ist. Dort heißt es, da wir nun einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Ich wies darauf hin, dass wir immer dort, wo wir dieses Konzept des Hohepriesters vorfinden, die Verpflichtung haben, das richtige Bekenntnis abzulegen. Das ist so wichtig, dass ich es noch einmal wiederholen werde. Gehen wir zurück zu Hebräer 3,1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Ich denke, in einer anderen Übersetzung heißt es, richtet euer Denken auf. Es ist jedenfalls ein sehr starkes Wort. Konzentriert euch auf Jesus, könnte man sagen. Auf ihn, der Hohepriester eures Bekenntnisses ist. Also kein Bekenntnis, kein Hohepriester. Was uns anbelangt, hängt sein Amt als Hohepriester von unserem Bekenntnis ab. Dann noch Hebräer 4,14. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Zunächst ist er für uns der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Indem wir uns auf ihn als unseren Hohepriester beziehen, halten wir unser Bekenntnis fest. Wir sagen es und sagen es immer wieder. Manchmal ist es leicht, es zu sagen, ein andermal schwer, nicht wahr? Wenn es dir gut geht und der Prediger richtig gut predigt, dann ist es leicht zu sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Doch wenn du allein bist und Schmerzen hast, ist es etwas ganz anderes zu sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Die Bibelstelle sagt, halte das Bekenntnis fest. In dieser Bibelstelle hier wird noch etwas anderes hinzugefügt. Es heißt in Hebräer 10, 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Warum wurde hier noch das Wort unwandelbar eingefügt? Nun, das ist völlig klar. Wir könnten in Versuchung geraten zu wanken. Seht ihr, wie sich dieser Vers aufbaut? Betrachtet den Hohepriester. Haltet das Bekenntnis fest. Haltet das Bekenntnis unwandelbar fest. Charles Simpson sagt gerne, wenn das Schild bitte anschnallen aufleuchtet, musst du mit Turbulenzen rechnen. Und wenn Gott sagt, halte das Bekenntnis unwandelbar fest, kannst du davon ausgehen, dass es Gründe geben wird, um ins Wanken zu kommen. Aber die Botschaft lautet, es ist unser Bekenntnis, das uns mit unserem Hohepriester verbindet. Mach dein Bekenntnis, sprich es aus, halt es fest, halt es kontinuierlich fest, gib es nicht auf. Nun kommen wir zur achten Lasst uns Bibelstelle. Ich übersetze wieder aus dem Griechischen, Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Gehen wir kurz zurück. Ich glaube, hier steht dasselbe Wort wie in Hebräer 3, 1. Dort heißt es, betrachtet den Hohepriester, man könnte auch sagen, habt Acht auf den Hohepriester. Hier heißt es analog dazu, lasst uns aufeinander Acht haben. Ich denke, das stimmt immer. Wenn wir auf Jesus Acht haben, werden wir letztendlich auch aufeinander Acht haben. Aber es ist wichtig, dabei diese Reihenfolge einzuhalten. Erst haben wir Acht auf Jesus, dann erst aufeinander. Es macht einen erheblichen Unterschied aus, ob ich in dir bloß eine Person oder eine Person in Christus sehe. Ich denke heute immer an kleine Episoden aus meinem Leben, zum Beispiel an die Zeit, als ich Rektor an einem College zur Ausbildung von Lehrern in Ostafrika war. Damals gab es für jeden freien Studienplatz an unserem College mindestens 10 geeignete Bewerber. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das jeweils 24 Meilen hin und zurück barfuß ging, um ein Bewerbungsgespräch zu haben. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie groß der Hunger bei den Leuten war, sich ausbilden zu lassen, weil Bildung, zumindest in ihren Augen, der Schlüssel zum Erfolg im Leben war. Eines Tages kam eine Mutter zu mir, um für ihren Sohn einen potenziellen Studenten an unserem College vorzusprechen. Er war jedoch nicht geeignet gewesen und deshalb hatten wir ihn nicht genommen. Sie drängte mich. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber ich wurde langsam ungeduldig mit ihr. Die Leute in Afrika glauben nicht an Demokratie, täuscht euch nicht. Das sagen sie nur nach außen hin. Sie glauben im Grunde an den Häuptling, an den starken Mann. Er ist es, der ausschlaggebend ist. Deshalb sagte diese Frau auch zu mir, Sie sind doch der starke Mann, was Sie sagen, geschieht. Aber das stimmte nicht. Ich war so gereizt. Und ich stand kurz davor, ihr so richtig meine Meinung zu sagen. Und dabei war ich auch nicht so richtig in der Heiligung. Doch der Herr sprach ganz sanft zu mir in dieser Situation. Denk daran, dass sie eines meiner Kinder ist. Achte genau darauf, wie du sie behandelst. Ich tat Buße. Sie war eine wirklich liebe, wertvolle Frau, ein Kind Gottes. Seht ihr, wenn wir als erstes Jesus betrachten, macht das einen Unterschied aus, wie wir einander betrachten. Doch wenn wir Jesus betrachten und auf Jesus Acht haben, glaube ich, dass wir auch aufeinander Acht haben werden. Weiter im Text, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Dieses Wort anreizen ist im Original ein sehr starkes Wort, das normalerweise einen negativen Unterton hat. Ich denke, es wird hier ganz bewusst verwendet, um uns zum Nachdenken zu bringen. Man könnte es mit provozieren übersetzen. Wozu provoziert man jemanden normalerweise? Zum Zorn. Der Autor des Hebräerbriefs sagt jedoch, provoziert einander, aber nicht zum Zorn, sondern zur Liebe und zu guten Werken. Von diesem griechischen Wort, nur falls es euch interessiert, kommt das Wort Paroxysmus her. Wisst ihr, was ein Paroxysmus ist? Vielleicht nicht, aber das ist ein absolut unkontrollierbarer Wutausbruch und genau dieses Wort wird verwendet, wenn es darum geht, dass wir einander anreizen sollen. Die Bedeutung, die mitschwingt, ist eigentlich schlecht, aber hier in diesem Kontext wird sie zum Guten gewandelt. Provozieren wir einander zur Liebe und zu guten Werken oder bedenken wir, wie wir einander zur Liebe und zu guten Werken provozieren können. Und ich möchte euch noch eines sagen, bei einigen Leuten ist es so, dass ihr, wenn ihr möchtet, dass sie das Richtige tun, sie provozieren müsst. Außerdem müsst ihr euch überlegen, wie ihr sie am besten dazu provozieren könnt. Ich weiß, dass das eine meiner Schwächen ist. Ich mag es nicht so gerne, auf die Persönlichkeit anderer Menschen eingehen zu müssen. Mit meinem militärischen Hintergrund und meinem vom Logik bestimmten Denken reicht es mir, es den Leuten einfach zu sagen, wenn ich etwas von ihnen möchte. Doch die Bibel sagt, wir sollen überlegen, wie wir es ihnen sagen. Denn wenn du von einer bestimmten Person eine Reaktion bekommen möchtest, musst du es ihr ganz anders sagen als einer anderen Person. Jeder, der mehrere Kinder hat, weiß das. Du kannst nicht all deine Kinder über einen Kamm scheren. Bei einem Kind bekommst du das gewünschte Resultat, wenn du es schimpfst. Doch wenn man ein anderes Kind schimpft, entmutigt man es und es kommt ihm wie eine Niederlage vor. Vergangenen Sommer bekamen wir in Israel Besuch von einem gläubigen jüdischen Ehepaar. Sie hatten zwei Kinder dabei, einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge war recht wohlerzogen, das Mädchen nicht. Sie störte und unterbrach ständig unsere Unterhaltung. Schließlich sagte die Mutter, entschuldigt mich kurz, aber ich muss mal mit ihr auf die Veranda hinaus, um ihr den Hintern zu versohlen. Danach ist sie immer wie ausgewechselt. Sie gingen hinaus, die Kleine bekam etwas hinten drauf und sie kamen wieder zurück und es stimmte wirklich, das Mädchen war nun eine völlig andere Persönlichkeit. Bei dem Jungen musste die Mutter das nicht tun. Einige Leute brauchen sozusagen einen Klaps hinten drauf. Andere muss man ermutigen. Wir müssen also darauf Acht haben, wie wir bei den jeweiligen Menschen die richtigen Resultate erzielen. Gehen wir nun weiter zu Vers 25, einem sehr wichtigen Vers. Indem ihr euer Zusammenkommen nicht versäumt. Oder unser Zusammenkommen. Anstelle von euer Zusammenkommen. Im Griechischen steht hier das Wort für Synagoge. Wir wollen es nicht versäumen, zu unserer Synagoge zu gehen. Könnt ihr das akzeptieren? An welche Gläubigen war dieser Brief gerichtet? An jüdische Gläubige. Wo trafen sie sich? Höchstwahrscheinlich in einer Synagoge. Wir können uns das nur sehr schwer vorstellen. Viele, viele Synagogen sind nicht die prächtig ausgestatteten Gebäude, wie wir sie uns vorstellen. In Jerusalem gibt es einige wenige wunderschöne Synagogen, richtige Prachtbauten. Doch die meisten Synagogen liegen irgendwo im ersten Stock über einer Metzgerei oder etwas Ähnlichem. Dort treffen sich vielleicht nicht mehr als 40 oder 50 Leute. Bei einem Treffen in einer Synagoge geht es im Wesentlichen um ein zwangloses Beisammensein, um miteinander plaudern. Vielleicht gibt es nicht einmal einen Prediger. Es erinnert vielmehr an unsere Zellgruppen oder Hauskreise. Es ist schon interessant zu sehen, dass die Gemeinde so begann. Die anderen Versammlungsformen waren vermutlich eine spätere Entwicklung. Weiter im Text. Indem ihr euer Zusammenkommen nicht versäumt, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, ermahnen oder aufrütteln, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Den Tag. Wenn man in der Urgemeinde der Tag sagte, brauchte man, wie ich meine, nichts anderes mehr zu sagen.